Im März oder April, als das mit der Pandemie so losging und die ersten Maßnahmen bekannt wurden, wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Denn er ahnte, dass manches, was da beschlossen werden würde, sich im Nachhinein als falsch herausstellen würde. Und er wusste auch, das wird Menschen betreffen. Und zwar so, dass wir aneinander schuldig werden. Ein Dreivierteljahr später wissen wir im Rückblick, so ist es gekommen. Nicht alles war schlecht, aber manches. Dass zum Beispiel im März und im April Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen allein sterben mussten, weil man den Angehörigen den Zutritt verwehrt hat, das war falsch. Das war Schuld. Schuld denen gegenüber, die gestorben sind, bei denen kann man sich nicht mehr entschuldigen, aber Schuld gegenüber auch denen, die ihre Angehörigen nicht auf diesem letzten Weg begleiten konnten. Ja, es ist manches entschieden worden, was im Nachhinein falsch war. Und es ist zu hoffen, dass diejenigen, die um Verzeihung bitten, dann auch barmherzig behandelt werden. Und damit sind wir bei dem Wort, das in der neuen Jahreslosung gleich zweimal steht. Und auf der Karte, die ihr ja bekommen habt von Inge Weidemann, wird es ja auch grafisch sehr schön deutlich gemacht. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Was ist das? Ich las eine Auslegung und dann stand drin, Jesus empfiehlt Barmherzigkeit. Ja, Jesus empfiehlt auch Barmherzigkeit, aber ist das eine Empfehlung? Nee, das ist keine Empfehlung, das ist ein Befehl. Etwas, was Jesus will, ist etwas, was Jesus erwartet. Eine Empfehlung kann man nachkommen oder man lässt es. Was Jesus hier sagt, meint er schon so, es ist etwas, was wir als Christen tun und leben sollten. Jesus begründet diese Anordnung auch. Er sagt ja nicht nur, seid barmherzig, sondern er sagt, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das meint, dass wir uns an Gott orientieren. Wenn ich mich frage, wie sieht eigentlich barmherzig sein aus, dann ist es eine gute Idee, mir anzuschauen, wie zeigt sich eigentlich Gottes Barmherzigkeit. Und da hilft zunächst mal ein Blick ins Alte Testament, denn die Jünger als Juden damals, alles, was sie über die Barmherzigkeit Gottes wussten, das wussten sie aus dem Alten Testament. Jesus hat da noch mehr offenbart, dazu kommen wir noch gleich, aber der erste Blick von daher geht ins Alte Testament. Und da finden wir Geschichten, eine werden wir uns gleich anschauen, und auch eher beschreibende Aussagen. Und eine der grundlegenden Aussagen zum Thema, wie ist Gott, hat Gott selbst gemacht. Die Situation kurz. Mose war auf dem Berg Sinai gewesen, hatte die Gesetzestafel in Empfang genommen. Er war 40 Tage weggeblieben und als er zurückkam, hatten sich die Israeliten das goldene Kalb gemacht. Götzendienst getrieben. Und Gott hatte zu Mose gesagt, Schluss, ich vernichte dieses Volk und fange mit dir neu an. Und Mose hatte gebetet, hatte sich für das Volk eingesetzt und Gott hatte dann diesen Beschluss zurückgenommen. Und dann bittet Mose Gott, dass Gott weiter das Volk begleitet. Und in diesem Zusammenhang steht dann diese Selbstvorstellung. Ich lese aus 2. Mose 34, den Vers 6 und den Vers 7a. Da sagt Gott, der Herr ist ein erbarmender und gnädiger Gott, langmütig und reich an Treue und Wahrheit. Er bewahrt Treue ins tausendste Geschlecht, er trägt das Vergehen, die Auflehnung und die Verfehlung. Hier erfahren wir fünf Dinge über Gott und bei dem ersten Punkt frieren wir mal ein bisschen. Ja, hilft ja nichts, das ist der Preis dafür, dass wir hier im Gemeindehaus sitzen. Ja, heute ist ein bisschen kälter draußen, ich denke in 2 Minuten können wir wieder zumachen. In 2 Minuten? Ja, ja. Wenn es nützen soll, muss Durchzug sein. Also, 5 Dinge, die Gott über sie selbst sagt. Er sagt zuerst, ich bin barmherzig. Hier ist das hebräische Wort ganz interessant. Das hat nämlich dieselbe Wurzel wie das Wort Mutterleib. Und da wird angedeutet, wenn Gott barmherzig ist, dann ist er da so, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Was macht eine liebende Mutter, wenn das Kind hinfällt, sich verletzt und weint? Ja klar, ne? Es guckt aus der Distanz, die Mutter guckt aus der Distanz zu und denkt, Oh, dann lernst du wenigstens was, ne? Quatsch. Keine Mutter, deren Instinkte in Ordnung sind, denkt so und handelt so. Sie geht hin, sie bückt sich, sie herzt dieses Kind, sie tröstet dieses Kind. Das ist das, was Mutterliebe auszeichnet. Und wenn Gott sich als barmherzig hier bezeichnet, dann sagt er damit, ich bin nicht kalt und unbewegt, wenn ich an die verlorenen Menschen denke, sondern ich beuge mich wie eine Mutter zum Kind zu dir herunter. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du am Boden liegst, wenn du verletzt bist, wenn du Schmerzen hast, wenn du weinst, wenn du nicht weiter weißt, ich bin da, ich beuge mich zu dir herab. Eben wie eine Mutter zu ihrem gestürzten Kind. Das zweite, Gott sagt, ich bin gnädig. Das ist ein Wort, das im Alten Testament dann eher Vätern zugeschrieben wird. Da geht es um Güte. Und das heißt, Gott ist kein strenger Vater, sondern ein Vater voller Mitleid. Ein Vater, der das Glück seines Kindes im Blick hat. Der diesem Kind immer wieder neu auch Kraft gibt. Der dieses Kind immer wieder neu auch begabt. Und der den Betrübten beisteht. Gott ist derjenige, der die Niedergeschlagenen tröstet und sie wieder aufrichtet. Und das einzig aus Liebe, weil er will. Weil seine Vaterliebe und seine Mutterliebe ihn dazu treiben, sich um seine geliebten Geschöpfe zu kümmern. Das war schon der zweite Punkt, den können wir, glaube ich, wieder zumachen. Nur die Harten sitzen am Fenster. Und das ganz treu. Stammplätze sind eben Stammplätze, ne? Gut, also Gott ist, haben wir gesehen, barmherzig und er ist zweitens gnädig. Er ist drittens langmütig. Hier steht im Hebräischen ein ganz interessanter Ausdruck. Das heißt, hier steht, Gott ist lang an den Nasenlöchern. Was heißt das, dass er lange Nasenlöcher hat? Nein. Die Nase stand damals im Denken der Menschen für Zorn. Wir kennen das noch. Wir sagen manchmal, jemand schnaubt vor Wut. Da könnt ihr euch so einen Ochsen vorstellen, ne, der so vor euch steht und mit den Hufen scharrt und dann so nochmal so aus den Nüstern heraus die Luft rausbläst, bevor er angreift. Das ist das Bild, was dahinter steckt. Und Gott sagt, so bin ich nicht. Ich strafe nicht schnell und ich strafe schon gar nicht gern, sondern ich gönne dem Sünder die Frist zur Umkehr. Ein Ausleger schrieb dazu, Gott schlägt nicht zu, wo er könnte und wohl müsste, sondern wartet und lässt sich Zeit mit uns von einer Enttäuschung bis zur anderen, bis zur Stunde. Das vierte, Gott ist reich an Treue und Wahrheit. Treue und Wahrheit, das ist im Hebräischen dasselbe Wort. Deswegen findet man das in manchen Bibeln auch, dass mal Treue steht und mal Wahrheit. Das gibt eine tiefe Verbindung miteinander. Treue macht nur Sinn, wenn sie auch wahr ist und Wahrheit macht nur Sinn, wenn sie auch mit Treue verbunden ist. Und in diesem Zusammenhang heißt es, Gott erfüllt treu seine Zusagen. An der Stelle ist es wichtig, was nützt mir eine wahre Zusage, wenn derjenige, der sie macht, nicht treu ist? Gott ist beides, wahrhaftig und treu. Und er ist reich an Treue und Wahrheit, das heißt, diese Wahrheit, sie erschöpft sich nicht und seine Treue, sie hat kein Ende, auch angesichts des Versagens des Menschen nicht. Und Paulus bringt da sehr schön auf den Punkt in seinem Brief an Timotheus, wo er schreibt, selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch treu. David, du meldest dich, kannst gerne was sagen, falls das so gemeint ist. Oder meldest dich nur, du konntest nicht so richtig sehen. Wolltest du was sagen? Wieso? Ich dachte, du hättest dich gemeldet. Hat es nur einen Finger nach oben. Okay, aber das dürft ihr gerne machen. Ne? Also wenn ihr was beitragen wollt zum Gottesdienst, könnt ihr das gerne machen. Entschuldigung, David, ich hatte das so verstanden, dass du dich gemeldet hattest. Alles klar. Gott ist treu. Paulus schreibt, auch wenn wir untreu sind, bleibt Gott doch treu. Und die Begründung ist, er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, Gott kann gar nicht anders als treu sein. Das gehört zu seinem Wesen. In dem Moment, wo Gott nicht mehr treu wäre, wäre er nicht mehr Gott. Und von dieser Treue leben wir alle miteinander. Und das fünfte, er trägt das Vergehen, die Auflehnung und die Verfehlung. Hier finden wir im Alten Testament, wie an anderen Stellen auch, das Evangelium. Hier sind wir mitten im Evangelium, im Alten Testament. Gott trägt das Vergehen, die Auflehnung und die Verfehlung. Er nimmt es auf sich, Er sagt zu den Menschen, gebt mir eure Schuld, ich nehme sie auf mich. Im Alten Testament dargestellt durch den Opferkult. Menschen konnten ihre Schuld auf ein unschuldiges Tier legen und dieses Tier starb dann an ihrer Stelle. Das Blut des unschuldigen Opferlamms floss für das Blut des Sünders, was eigentlich hätte fließen müssen. Und im Neuen Testament macht der Hebräerbrief darauf aufmerksam, diese Tieropfer, sie waren alle in sich oder aus sich heraus nicht ausreichend. Kein Tier kann die Schuld eines Menschen sühnen. Das müsste der Mensch, wenn überhaupt, selber tun, aber auch er kann es nicht. Nur Gott selbst kann die Schuld des Menschen sühnen. Und deswegen sind diese Tieropfer nur Vorausbilder für das eine große Opfer, was Jesus am Kreuz bringt. Wir schauen auf dieses Opfer zurück und die Menschen im Alten Testament, sie blickten sozusagen, auch wenn sie noch nicht genau wussten, was passiert, auf dieses Opfer von Jesus voraus. Fünf Dinge also, die wir erfahren, wenn wir uns fragen, wie sind wir selbst barmherzig, so wie Gott. Und ich sagte schon, es gibt auch viele Geschichten im Alten Testament, die von dieser Barmherzigkeit Gottes erzählen. Eine haben wir eben schon als Schriftlesung gehört, einen Teil, die Geschichte der Stadt Ninive. Ninive, damals die Hauptstadt von Assur, bevölkert von 120.000 Leuten, von denen es ausdrücklich heißt, sie waren böse von Grund auf. Und Gott schickt seinen Propheten Jona nach Ninive mit dem Auftrag, dieser Stadt zu predigen, nicht irgendwas, sondern dieser Stadt das Gericht anzusagen. Und dann folgt die lustloseste und kürzeste Gerichtspredigt, die wir in der Bibel finden. Jona bringt diesen Auftrag in 7 Worten auf den Punkt. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Vielleicht hat er noch mehr gesagt, das wissen wir nicht, aber das ist das, was aufgeschrieben wurde. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Warum schickt Gott Jona nach Ninive? Wollte er die Stadt zerstören? Dann hätte er Jona nicht schicken müssen. Dann hätte er die Stadt einfach zerstören können. Wir lesen zum Beispiel nichts darüber, dass Gott jemanden nach Sodom und Gomorra gesandt hätte, um sie zu warnen. Die wurden einfach zerstört. Da war das maßvoll, aber in Ninive war es noch nicht so. Also Gott schickt Jona nach Ninive, um das Gericht anzusagen, aber eigentlich schlägt Gottes Herz anders. Nämlich so, wie es im Propheten Hesekiel steht, Kapitel 33, Vers 11. Da sagt Gott, ich habe keinen Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass ein Schuldiger sich abkehrt von seinem Weg und am Leben bleibt. Das ist der Sinn dieser Gerichtspredigt. Menschen sollen aufwachen, sollen erschüttert werden, sollen umkehren. Und dann tut Gott das, was in Jona 3, Vers 10 so steht. Und Gott sah ihr Verhalten, also dass sie umkehrten, und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Eine Geschichte, die von einem barmherzigen Gott erzählt und ganz im Gegenteil dazu von einem sehr unbarmherzigen Propheten. Jona hatte nämlich beschlossen, sich das Schauspiel anzusehen. Er hat seine Gerichtspredigt beendet. Von den 40 Tagen sind noch ein paar übrig und er beschließt, sich einen schönen Aussichtspunkt zu gönnen, sich da niederzulassen und genüsslich darauf zu warten, dass Gott diese Stadt zerstört. Er weiß nicht, morgens um 6 oder vielleicht erst um Mitternacht dieses 40. Tages, aber er freut sich schon drauf. Denen zahlt Gott es jetzt heim. Und dann erlebt Jona diese Umkehr dieser Menschen in Ninive und er denkt, ha, macht bloß, das nützt euch nichts. Und dann, es wird ein bisschen unklar, wie er es erfährt, vielleicht ist es einfach so gewesen, der 40. Tag ist rum und nichts passiert. Und Jona denkt, na, vielleicht habe ich mich verzählt und am 41. Tag passiert auch nichts. Und dann kriegt er langsam mit, was passiert ist und dann steht da ein sehr entlarvender Satz in Jona 4, Vers 1, das missfiel Jona ganz und gar und er wurde zornig. Gott stellt ihn zurecht und fragt, bist du zurecht zornig? Und Jona sagt, aber hallo, klar bin ich zurecht zornig. Und dann sagt er einen Satz, von dem ich nach auch einer langen Beschäftigung noch nicht so richtig weiß, meint er den Ernst Oder ist das nur eine Ausrede? Aber dieser Satz, er wird zum Lob der Barmherzigkeit Gottes, denn er sagt, eben darum wollte ich ja nicht nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Ja, Gott ist barmherzig, manchmal zum Ärger seiner Frommen. Im Neuen Testament offenbart Jesus uns dann weiter Gott als den barmherzigen Gott, als den barmherzigen Vater, unübertroffen im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ich lieber nenne das Gleichnis vom wartenden Vater. Ihr kennt es, aber trotzdem ganz kurz zum Reinkommen. Ein Sohn geht zu seinem Vater und sagt, gib mir mein Erbe. Er lässt es sich ausbezahlen und verschwindet. Was macht der Vater? Er wartet. Er steht vielleicht an der Grundstücksgrenze, vielleicht schaut er aus dem Fenster und hofft und betet, dass sein Sohn zurückkehrt. Weil die Tür für diesen Sohn, sie ist und sie bleibt offen. Und der Sohn bleibt fort. Nach dem, was geschildert wird, vielleicht sogar ein paar Jahre. Und der Vater steht und wartet. Und dann kommt er wieder, dieser Sohn, zerlumpt, ihr kennt die Geschichte, abgerissen, arm, voller Schuld. Und auch mit dem Wissen um seine Schuld. Und der Sohn hat sich eine Rede zurechtgelegt. Er will den Vater um Vergebung bitten. Und der Vater lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Ja, hebt ihn auf. Er schaut ihm in die Augen. Vorher ist er ihm entgegengerannt. Er herzt ihn, er küsst ihn, er steckt ihm den Siegelring wieder neu an den Finger. Er bekommt wieder das gute Kleid. Und all das macht deutlich, du bist und bleibst mein Sohn. Ja, Gott ist ein barmherziger und ein gnädiger Vater. Und damit ist unserer Barmherzigkeit das Maß gesetzt. Denn wenn wir barmherzig sein sollen, wie Gott barmherzig ist, dann heißt das, dem anderen gnädig begegnen. Das heißt, selbst barmherzig zu sein. Das heißt, langsam zum Zorn sein. Im Gegenteil, wir sind als Christen langmütig und wir sind bereit, dem anderen zu vergeben. Nochmal Jens Spahn im September danach befragt, wie es ihm jetzt geht mit den Maßnahmen und mit seinem Satz. Dann sagt er, es geht dabei, beim Verzeihen meint er, nicht um mich, sondern darum, dass wir uns untereinander zugestehen, sich mal geirrt zu haben, dass wir nicht so unerbittlich werden. Mir ist wichtig, dass wir in dieser Pandemie im Umgang miteinander Maß halten. Das sind die Worte von Jesus, die wir gleich hören. Es geht ums Maß halten. Bevor wir diese Worte von Jesus hören, noch ein Zwischenschritt. Wie werden wir barmherzig, wie man auch übersetzen kann? Ich glaube, am wirksamsten ist, selbst Barmherzigkeit zu erleben. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich denke mal ja. Dass ihr Fehler gemacht habt, dass ihr schuldig geworden seid. Und dann seid ihr vielleicht voller Bangen dem begegnet, an dem ihr schuldig geworden seid. Und ihr habt geahnt, nicht gehofft, aber geahnt, es gibt jetzt ein Donnerwetter. Eine sehr schöne Geschichte dazu beschreibt Helmut Mattis, der ehemalige Leiter von IDEA. Er beschreibt, wie er im 7. Schuljahr sitzen geblieben ist. Das ist jetzt schon dem einen oder anderen auch passiert. Und er schreibt, er schlich nach Hause mit einem Zeugnis und jetzt kommt's mit 4 Fünfen und 4 Sechsen. Das schaffen wenige Leute. Und gar nicht, weil er doof war, er war einfach stinkfaul. Und dann hat er erlebt, wie sein Vater ihn barmherzig behandelt hat. Wie er ihn nicht zusammengeschissen hat, wie er ihn nicht verprügelt hat, das machte man damals nämlich manchmal noch, sondern wie sein Vater ihm barmherzig begegnet ist. Und die Überschrift über diese kleine Andacht in Idea-Spektrum lautete, Barmherzigkeit wirkt. Und Helmut Mattis schreibt, nichts hätte mich mehr dazu bringen können, im nächsten Jahr ein fleißiger Schüler zu sein, wie diese erlebte Barmherzigkeit. Wenn mein Vater mich ausgeschimpft hätte, das hätte mich nicht beeindruckt, oder diese Barmherzigkeit. Und ich wollte ihn nicht nochmal enttäuschen. Und deswegen hat er dann angefangen zu lernen. Und nichts macht unser Herz weicher als die erlebte Barmherzigkeit Gottes. Wer erlebt hat, dass er selbst Sünder ist, selbst nur davon lebt, dass Gott ihm vergibt, der wird hoffentlich dem anderen anders begegnen. Und dann zählt Jesus selbst Beispiele dafür auf, wie unsere Barmherzigkeit auszusehen hat. Ich lese aus Lukas 6, den Vers 37 und den Vers 38. Jesus sagt dann weiter: Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Ein vielleicht banales Beispiel für das Thema Richten gebe ich euch weiter. Es hat mich getroffen, weil ich selbst betroffen war. Ich kann es euch jetzt auch nicht erzählen, ohne dass ich mich beim Erzählen wieder von Neuem für das schäme, was ich euch erzähle. Eine unserer Nachbarinnen hat einen großen Garten mit vielen Blumen, sieht ganz toll aus, aber ihr wisst, das ist viel Arbeit. Und vergangenen Sommer sah das dann so aus, ihre Mutter, schon über 60, machte die Gartenarbeit und unsere Nachbarin stand dabei. Da ist noch Dreck und da weiß ich nicht. So wirkte das auf mich. Und ich hatte mein Urteil sehr schnell getroffen. Wie kann man denn nur so faul sein? Und wie kann man sich denn noch so dreist daneben stellen und auch noch der Mutter zugucken beim Arbeiten und vielleicht noch Tipps geben? Und dann traf ich sie ein wenig später und sie erzählte mir, dass sie inzwischen Rheuma bekommen hat und dass sie sich kaum bücken konnte. Und ihr ahnt, wie mir heiß und kalt wurde. Wie schnell war ich mit meinem Urteil? Die ist faul, die lässt andere für sich arbeiten. Und wenn sie die Wahl gehabt hätte, gesund zu sein und selber im Blumenbeet zu sitzen, hätte sie ganz bestimmt das gewählt. Also ein Beispiel dafür, wohin es führt, wenn wir zu schnell richten. Und das passiert ja auch in der Gemeinde. Wir können kaum verhindern, dass wir einander bewerten. Also ich kann nicht verhindern, dass ich sehe, was ihr anhabt. Oh, das ist so. Aber der nächste Schritt, den muss ich ja nicht vollziehen. Ich muss das ja nicht abwertend wahrnehmen. Ich muss ja mich nicht zum Richter über euch machen. Und Jesus sagt, verurteilt einander nicht. Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, wir haben dafür überhaupt nicht die richtige Ahnung. Im Alten Testament steht der Satz, Gott sieht ins Herz des Menschen, aber der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Und weil ich der Olga nicht ins Herz gucken kann und auch nicht der, ach du Lebzeit, oh, Jantchen. Also, weil ich euch nicht ins Herz gucken kann, deswegen muss ich mich hüten, zu bewerten oder gar zu beurteilen, was ich sehe. Ich habe nicht die Kompetenz, ich sehe es nicht. Das ist das Erste, wir haben überhaupt nicht die nötige Ahnung, um den anderen wirklich beurteilen zu können. Und das Zweite, auch gravierend, Gott sagt, es geht dich nichts an. Es geht dich nichts an. Paulus wurde sehr viel kritisiert und er wehrt sich auch manchmal dagegen und dann sagt er es in einem Bild, er sagt, der Knecht eines anderen geht mich schlicht und ergreifend nichts an. Der geht mich nichts an. Zwei Beispiele zum Thema barmherzig sein. Wir beurteilen einander nicht und wir verurteilen einander nicht. Und das Zweite hatte ich schon vorweggenommen. Jesus sagt, vergebt einander. Und zwar großzügig und gern. Und hier greift wieder das, was ich eben gesagt habe. Es hilft, es ist wichtig, dass wir einen Blick für unsere eigene Schuld haben. Das hatte Jona nicht. Ihr kennt die Geschichte von Jona, soweit es ihr wisst, dass Jona zum zweiten Mal überhaupt nach Ninive gehen konnte, das verdankte er der Barmherzigkeit Gottes. Jona war beim ersten Mal weggelaufen. Gott hatte dafür gesorgt, dass er im Meer landet und er wäre da jämmerlich ersoffen, wenn Gott sich nicht über ihn erbarmt hätte. Und lest Jona 2, als er die 3 Tage im Bauch dieses Fisches ist, dann weiß er das auch. Er besingt die Barmherzigkeit Gottes. Und kaum hat der Fisch ihn an Land ausgespien, und er ist in Ninive angekommen, hat er das anscheinend völlig vergessen. Und deswegen urteilt er so hart über die Menschen in Ninive, weil er vergessen hat, er selbst lebte auch nur von der Güte Gottes. Komm zum Schluss und fasse es nochmal zusammen. Wir haben, denke ich und hoffe ich, gesehen, wir haben einen barmherzigen Gott. Er ist gnädig und langmütig, treu und vergibt. Und wir haben uns bewusst gemacht, dass erlebte Barmherzigkeit unser eigenes Herz weich macht. Und wir haben uns von Jesus zeigen lassen, wie barmherzig sein aussieht, nämlich wir verurteilen den anderen nicht und richten ihn nicht und wir vergeben einander großzügig. Und diese Jahreslosung, sie wird uns da vorne, hängt sie da schon? Steht schon da, also da vorne. Sie wird euch, sie wird mich ein Jahr lang jetzt begleiten. Und die entscheidende Frage ist, wirst du am Ende dieses Jahres barmherziger geworden sein? Macht das was mit uns, mit mir, mit dir? Bekommen wir ein barmherzigeres Herz? Werden wir mehr und mehr davon entdecken, wie barmherzig unser Vater im Himmel ist und wird das auf uns abfärben? Das wäre schön. Es wäre schön, wenn wir am Ende dieses Jahres sagen könnten, dieser Vers hat uns verändert. Unser Herz ist weicher geworden, wir sind barmherziger geworden. Lass uns dafür beten. Herr, wir brauchen das. Ja, gerne im Stehen. Herr, wir brauchen das, dass du uns berührst mit deiner Barmherzigkeit. Wir können Barmherzigkeit ebenso wenig produzieren wie Liebe, jedenfalls dann, wenn sie wirklich von Herzen kommen soll. Wir haben gesehen, wie gnädig und barmherzig du bist. Wir haben gesehen, wie barmherzig du mit diesen Menschen in Ninive umgegangen bist. Und wenn wir unser eigenes Leben hineinschauen, stellen wir fest, auch wir leben allein von deiner Gnade und von deiner Güte. Und hilf uns, barmherzig zu sein, barmherzig zu werden. Den anderen nicht zu verurteilen, ihn nicht zu richten und vergib, wo wir das getan haben. Und hilf uns, dem anderen zu vergeben, nicht irgendwie zähneknirschen, sondern gern von ganzem Herzen. Und danke, lieber Herr, dass du mit uns gehst und danke, dass du ein barmherziger und ein gnädiger Gott bist, geduldig und von großer Güte. Amen. Nimm Platz.